Leben heißt Veränderung. Der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Im Leben vieler Kinder und Jugendlicher spielt sich ab, was die Gesellschaft lieber ignoriert. Alkoholismus in der Familie, Fluchterfahrungen, der Tod als Tabu. Psychotherapie bietet ihnen einen geschützten Raum. In dieser Staffel sprechen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen über die Themen, mit denen sie in ihrer Praxis konfrontiert sind und darüber, wie sie damit umgehen. Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Die Diagnose ist in aller Munde und die Medikation ist wohl bekannt. Warum und wie eine Psychotherapie bei ADHS helfen kann, darum geht es in dieser Folge. Ich bin Christiane Zwick und spreche heute mit der Diplompsychologin Dr. Josefa Katzmann. Sie ist Verhaltenstherapeutin für Kinder und Jugendliche, niedergelassen mit eigener Praxis in Düsseldorf. Sie promovierte zum Thema ADHS und oppositionelles Trotzverhalten und lehrt in Bielefeld angehende Kinder- und Jugendtherapeutinnen. Wie beeinflusst die Popularität der ADHS-Diagnose Ihre Arbeit und natürlich auch die Wahrnehmung in der Gesellschaft?
Die Popularität der Diagnose ADHS beeinflusst meine Arbeit wahrscheinlich sowohl positiv als auch negativ. Also einerseits ist natürlich eine höhere Aufmerksamkeit da dafür, für die Problematik. Das heißt, im günstigsten Fall werden Auffälligkeiten bei Kindern früher erkannt oder auch eben eingeordnet in dieser Richtung. Und dann erfolgt eben auch eine Vorstellung zu einem Zeitpunkt, wo man einfach noch ganz gut auch Dinge verändern kann oder besser als später. Im Negativen würde ich sagen, beeinflusst eben die Popularität dieser Diagnose auch. Es gibt eben Vorurteile, also die einerseits Eltern davor zurückschrecken lassen können, auch eine Diagnose zu stellen, also eine Diagnostik anzufangen. Und manchmal ist es aber auch umgekehrt, dass eben auch schon so eine vorgefertigte Idee bei den Eltern besteht, mein Kind hat bestimmt ADHS, und dann ist es nicht so eindeutig aus psychotherapeutischer Sicht, und dann muss man den Eltern vielleicht erstmal gut darlegen, dass es eben so einfach auch nicht ist mit der Diagnose. Also das, ja, es besteht dann einfach viel Wissen und das kann manchmal helfen und manchmal auch ein bisschen hinderlich sein.
Ja, zur Diagnose selbst. Also Sie diagnostizieren auch. Und woran erkennen Sie eigentlich ADHS bei Kindern? Welche Anzeichen werden vielleicht auch öfter mal übersehen oder missverstanden?
Grundsätzlich besteht bei ADHS bestehen so drei Symptombereiche, also oder Auffälligkeiten in drei Symptombereichen, nämlich dass es einmal Probleme gibt mit der Aufmerksamkeit und Konzentration. Die Kinder können sich nicht so lange am Stück konzentrieren, machen Flüchtigkeitsfehler. Das fällt dann oft eben auch auf bei Schularbeiten, Klassenarbeiten, vermeiden auch Tätigkeiten, wo man eher so sich länger konzentrieren muss, am Ball bleiben muss. Jetzt so ein paar Beispiele. Und dazu gibt es eben aber auch noch diese motorische Unruhe. Die Kinder sind zappelig, können nicht so gut stillsitzen, fallen auch vielleicht dadurch dann auf in Kontexten, wo das eher erwartet wird. Das wäre ja auch im Schulunterricht zum Beispiel der Fall. Der dritte Bereich ist so eine erhöhte Impulsivität. Ich würde sagen, das ist das, was vielleicht am wenigsten klar ist in der allgemeinen Bevölkerung, dass eben Kinder zum Beispiel oft reinreden, nicht so gut abwarten können, ja, einfach impulsiv reagieren, also schnell handeln, ohne nachzudenken. Und dass diese Impulsivität ist ein Teil, die, glaube ich, oft Schwierigkeiten auch macht für die Kinder, aber eben nicht immer so klar eingeordnet wird als Zeichen einer ADHS.
Das klingt ziemlich übersichtlich eigentlich. Das klingt nach einer relativ einfachen Diagnose.
Naja, also ich würde sagen, es ist eben nicht immer so klar, dass, also man muss das gut abgrenzen von anderen Schwierigkeiten. Also zum Beispiel Konzentrationsprobleme, Aufmerksamkeitsprobleme können eben auch bei anderen Störungsbildern auftreten. Also wenn ein Kind große Angst hat, dann kann es sich wahrscheinlich auch nicht so gut konzentrieren in dem Moment. Oder das muss nicht unbedingt auch immer eine Störung sein. Es kann zum Beispiel auch sein, dass einfach die Schulform nicht so gut passt zum Kind, dass das Kind ein bisschen überfordert ist. Und wenn ich im Schulunterricht sitze und ganz viel nicht verstehe, was gemacht wird, dann kann ich mich auch nicht besonders gut konzentrieren. Dann muss es aber eben keine Aufmerksamkeitsstörung sein. Also das sind so Beispiele, wo man einfach schauen muss, das muss man ausschließen. Da gibt es noch viel mehr. Und das ist eben auch dann die diagnostische Kunst, da das einzugrenzen darauf, dass es eben tatsächlich auf ADHS hinweist.
Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie sich mit diesem Krankheitsbild auseinandergesetzt haben? Das ist ja schon auch etwas Besonderes. Was hat Sie daran interessiert? Vielleicht sogar fasziniert?
Was hat mich daran fasziniert, an diesem Krankheitsbild? Ich glaube, man kommt eigentlich gar nicht daran vorbei als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, weil es eben einfach relativ häufig auftritt und deswegen auch häufig ein Vorstellungsgrund in der Praxis ist. Ich glaube, gerade diese diagnostische Herausforderung finde ich interessant dabei. Ich finde auch interessant, dass man eben oft nicht nur mit dem Kind alleine arbeitet, sondern im Gegenteil eher noch mit den Bezugspersonen und auch so eine Perspektive auf das Familiensystem dabei auch hat. Es ist herausfordernd, aber eben auch interessant und es kann ganz tolle Prozesse in Gang setzen, wenn auch dann so alle beginnen, an einem Strang zu ziehen, dann auch Eltern und Kind zusammen, wenn das vielleicht vorher nicht so der Fall war. Und ich finde, dass Kinder und Jugendliche mit ADHS oft auch ganz tolle Stärken mitbringen und im Kontakt oft sehr, sehr freundlich aufgeschlossen sind. Und das macht auch einfach Spaß in der Arbeit dann.
Ja, also wir sind beim System und dazu gehören ja eben gerade die Eltern, vielleicht auch Geschwister, bestimmt auch LehrerInnen. Was erwarten eigentlich alle von Ihnen und der Therapie? Also die Eltern, die LehrerInnen, die Kinder selbst?
Ich fange mal an damit, was die Kinder erwarten. Die erwarten oft gar nicht so viel, weil die meistens oder ja doch recht häufig gar nicht so den Leidensdruck mitbringen und deswegen auch nicht unbedingt eine Idee haben, was sich jetzt durch die Therapie verändern sollte. Die erwarten vielleicht, dass es nett ist und das versuche ich auch so zu gestalten, dass man auch ein bisschen was spielt, dass man auch natürlich hier nicht so einen Schulunterricht 2.0 hat und die dann nachmittags nochmal sich sehr lange konzentrieren und stillsitzen müssen. Das ist ja dann genau das, was schwerfällt. Aber ansonsten werden die Erwartungen eher durch das Umfeld gestellt, durch die Eltern, vielleicht auch durch Lehrer, Lehrerinnen, die eben dann auch empfehlen, eine Psychotherapie zu beginnen. Und da sind die Erwartungen manchmal, dass ich eben Dinge verändern kann meinem Kind, die ich nicht so verändern kann. Also es geht ja ganz viel auch darum, das Kind so anzunehmen, wie es ist und ihm eine Umgebung und Struktur zu bieten, in der es eben sich gut zurechtfinden kann, weil die eigene Struktur vielleicht oder die eigene Fähigkeit zur Strukturierung nicht ausreicht. Das ist was, was total wichtig ist, auch mit den Eltern zu besprechen, was auch eben Grenzen von einer psychotherapeutischen Behandlung sind.
Es ist vielleicht jetzt ein bisschen früh, aber wir können ja schon mal Richtung Therapieerfolg schauen. Welchen Einfluss haben denn Eltern und LehrerInnen auf den Therapieerfolg?
Ja, also Eltern und Lehrerinnen haben einen sehr starken Einfluss, vor allem Eltern, weil eben auch die Arbeit mit den Eltern einen ganz großen Anteil darstellt bei der Verhaltenstherapie eines Kindes mit ADHS. Also es geht ganz viel darum, auch die Eltern zu beraten, ein passendes Erziehungsverhalten umzusetzen. Und das bedeutet, klare Strukturen zu schaffen oder die Strukturen, die da sind, noch etwas klarer zu gestalten, sehr, sehr konsequent zu sein, dabei aber natürlich nicht aus dem Blick zu verlieren, dass es auch schöne Zeiten geben muss, freie Zeiten, ein positiver Blick auf das Kind wieder zu gewinnen oder den zu verstärken. Und da sind eigentlich meistens eher die Eltern gefragt, erstmal in der Arbeit als das Kind selber. Also das ist auch so eine Empfehlung in den Leitlinien, was die Behandlung angeht, dass man erstmal gerade jetzt bei Kindern im Vorschul- oder im Grundschulalter ein Elterntraining oder ein Eltern-Kind-Training durchführt, wo eben die Eltern dazu angeleitet werden, dieses Erziehungsverhalten zu verändern.
Zu wie viel Prozent wird denn Ihre Zeit als Psychotherapeutin den Eltern zur Verfügung gestellt und so viel Prozent dem Kind?
Es gibt so Vorgaben, also wenn eine Psychotherapie bei der gesetzlichen Krankenversicherung beantragt wird, dann hat man eben als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin es gibt immer ein gewisses Kontingent an Therapiestunden oder Sitzungen und dazu eben im Verhältnis 4:1 noch Sitzungen für die Bezugspersonen, wo auch Bezugspersonen auch alleine kommen können, in diesem Fall dann meistens die Eltern. Dieses 4:1 Verhältnis ist nicht immer so ganz günstig nach meiner Erfahrung für Kinder mit ADHS. Also da würde ich mir manchmal wünschen, dass es ein bisschen mehr Flexibilität gibt. Das kann man beantragen und begründen ausführlich in Berichten, aber das ist dann auch relativ aufwendig und es ist eben nicht so, von vornherein ist das System nicht so gut zugeschnitten.
Wie erklären Sie dem Kind dann seine ADHS-Diagnose? Das will ja bestimmt auch wissen, warum bin ich hier, was machen wir hier?
Ja, ich finde das immer total wichtig, das zu erklären. Die Reaktionen sind unterschiedlich. Manche Kinder sind da interessiert dran und manche auch nicht so besonders. Also manche haben natürlich auch schon eine Idee oder es gab schon mal vielleicht auch woanders eine Diagnostik. Es ist nicht immer so, dass ich als erstes die Diagnose stelle. Mir ist eben immer wichtig, zu sagen, dass das Kind nichts dafür kann, dass es keine Schuld hat, dass es eben einfach Besonderheiten mitbringt, die manches etwas schwieriger machen, also eben lange aufpassen, sich konzentrieren, stillsitzen, abwarten und dass das aber auch Stärken hervorbringen kann, aber eben gleichzeitig natürlich auch wichtig ist, mit den Schwierigkeiten umgehen zu lernen. Also man kann jetzt auch nicht einfach sagen, naja, dann habe ich das jetzt, dann mache ich nichts mehr. Also kann man schon, aber ist, glaube ich, auch nicht so günstig für das Kind. Und das gut zu transportieren, dass es aber eben auch nicht nur ein Defizit ist und ein Makel, sondern dass auch positive Seiten damit einhergehen.
Das Kind kommt das erste Mal zu Ihnen. Und da müssen Sie ja erst eigentlich eine Diagnostik anfangen. Und gleichzeitig gibt es natürlich einen Grund, warum das Kind bei Ihnen ist. Wie gehen Sie da vor? Was erzählen Sie dem Kind? Also vor der Diagnostik und hinter der Diagnose.
Also ich frage das Kind auch immer ganz am Anfang beim Erstgespräch, warum bist du denn da? Was sind denn die Dinge, die du so mitbringst? Und dann sagen manche Kinder was und manche zucken die Achseln und sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung. Dann gebe ich mal so einen Hinweis. Naja, hier sind ja Kinder und Jugendliche, wo vielleicht irgendwo Schwierigkeiten bestehen, wo was nicht so läuft, wie man sich das wünscht. Gibt es da was bei dir? Und dann sagen manche wieder, ja, ich kriege oft Ärger oder in der Schule gibt's Probleme oder so. Und manche zucken weiter die Achseln und sind da relativ unbeeindruckt von oder wollen vielleicht auch einfach nicht darüber reden. Die machen ja auch die Erfahrung, dass es ständig irgendwie um die Schwierigkeiten und um die Probleme geht. Und dann frage ich auch die Eltern im Beisein des Kindes. Immer auch mit dem Blick darauf, dass wir jetzt nicht ganz lange ausbreiten, was alles schrecklich und schwierig ist, weil das auch ja unangenehm für das Kind sein kann. Aber gleichzeitig müssen wir ja auch über die Probleme reden. Also es geht ja auch nicht, dass wir so tun, als ob die nicht da sind. Dafür sind sie ja hier. Ich glaube eigentlich, dass das ganz gut machbar ist, wenn man da einfach beiden, also Eltern und Kindern, auch sehr wertschätzend begegnet und eben die Dinge so annimmt, wie sie sind, aber trotzdem auch nicht wegredet. Das ist so im ersten Kontakt. Dann läuft die Diagnostik und wenn ich mir sicher bin, dass es eben um ADHS geht, dann benenne ich das auch so und sage dann auch, vielleicht hast du das schon mal gehört. Versuche das in einem ersten Gespräch über die Diagnose relativ kurz zu halten, weil das ist immer ein Termin, wo nicht so viel Zeit ist, da muss viel besprochen werden. Versuche das kurz zu beschreiben, was heißt denn ADHS? Und dann ist es immer gut, nochmal im Anschluss einen Termin mit dem Kind alleine zu planen. Also so mache ich es gerne und bespreche dann eben nochmal ausführlicher, was bedeutet das. Es gibt auch so Geschichten, wo es Charaktere gibt, die eben dann auch ADHS haben oder so ADHS-ähnliche Symptome, wo man so ein bisschen was ableiten kann und Ähnlichkeiten feststellen kann. Wobei ich auch da manchmal die Erfahrung mache, dass die Kinder einfach total stoisch alles verneinen, nö, das ist bei mir nicht so, das ist bei mir nicht so, dann ist es so. Also es ist ein Angebot, was man machen kann und ich finde aber auch, wenn die sich nicht besonders damit auseinandersetzen wollen, dann müssen sie es auch nicht.
Das ist ja auch eine ganz besondere Diagnose, die eben genetisch bedingt ist und Das heißt, daran kann man ja nichts verändern. Und Sie sind aber jetzt als Psychotherapeutin schon da, um zu helfen, sowohl den Kindern als auch den Eltern. Wie gehen Sie denn mit diesem interessanten Spannungsfeld um?
Das Störungsbild ist stärker genetisch bedingt als vielleicht andere Störungsbilder. Das heißt aber nicht, dass man gar keinen Einfluss auf die Ausprägung nehmen kann. Also es geht eher darum, dass erstmal Schwierigkeiten da sind, wie stark die dann werden, wie stark die Beeinträchtigung durch die Schwierigkeiten im Alltag ist, ist immer noch mal was anderes. Also ich vergleiche das gerne mit vielleicht einer Kurzsichtigkeit. Ja, also da kann auch keiner was für, dass man kurzsichtig ist. Und wie stark das ist, ist auch unterschiedlich ausgeprägt. Und dann kann man das eben gucken, wie man das mit einer Brille korrigiert oder nicht. Also ne, so ist es auch, finde ich, ganz gut übertragbar. Eben, man kann trotzdem schauen, was man eben mit einem veränderten Erziehungsverhalten verändern kann. Wo kann das Kind selber Strategien vielleicht lernen, um die Einschränkungen geringer werden zu lassen durch die Symptomatik?
Vielleicht haben Sie da jetzt jemanden, den Sie da beschreiben können, vielleicht auch mit einem anderen Namen. Sie entscheiden einfach, wie Sie es machen. Und daran würde ich gerne mal sehen, was da jetzt eigentlich alles sich ereignet hat, auf welche Impulse hin.
Ja, also ich denke da gerade an ein Kind, wir nennen es mal Luca, ist glaube ich ein sehr häufiger Name in dem Altersbereich. Der ist im Grundschulalter und als die Familie das erste Mal zu mir kam, habe ich gedacht, uiuiui, da muss man aber ganz schön was tun, weil gerade der Vater sehr impulsiv gegenüber dem Luca war. Auch ja so, dass ich es schon auch als Gewalt bezeichnen musste. Das war dem Vater auch klar, der war sehr, sehr einsichtig, aber eben auch in seiner Hilflosigkeit oft dann sehr heftig dem Kind gegenüber. Hat es dann so rumgerissen oder also, ne? Einfach eben auch seine eigene Hilflosigkeit am Kind ausgelassen. Es gab ganz, ganz viel Streit und Konflikte zu Hause. Es gab viele Konflikte in der Schule, Probleme mit Gleichaltrigen, weil Luca es nicht so gut gelungen ist, in seiner Impulsivität auch in Kontakt zu kommen mit anderen. Und das ist für andere Kinder dann oft nervig gewesen und die haben ihn dann eher ein bisschen gemieden, weil es eben auch anstrengend war und darunter hat er auch gelitten, also vor allem unter den ja auch wenig unter der wenigen oder geringen Integrierung im Klassenverband. Er war jetzt nicht gemobbt oder so, aber er war einfach nicht so dabei. Schulisch hat es ganz gut geklappt, wobei eben auch immer wieder Flüchtigkeitsfehler aufgetreten sind und er ist eigentlich sehr intellektuell sehr stark und hat sich dann oft auch geärgert, weil er irgendwie eben in der Klassenarbeit dann Fehler gemacht hat, die jetzt nichts mit dem Verständnis zu tun hatten, sondern einfach, weil er nicht genau hingeguckt hat und zu schnell gearbeitet hat, klassischerweise. Ist das auch was, was oft auftritt. So, und dann mussten die erstmal leider eine gewisse Zeit warten, bis wir anfangen konnten. Das war aber ganz gut, weil ich den Eltern dann schon mal sehr klar empfehlen konnte, schauen Sie mal, dass Sie erstmal Ihr Erziehungsverhalten so verändern, dass Sie keine Gewalt mehr einsetzen müssen. Und da haben die dann in der Zwischenzeit auch wirklich schon alleine sehr gut dran gearbeitet. Die waren einfach auch sehr motiviert. Und ich habe klar gemacht, dass wenn wir zusammenarbeiten, dass das nur geht, wenn beide Eltern auch sich Zeit nehmen für die Behandlung und regelmäßig in die Praxis kommen. Und dann haben wir eben dieses Eltern-Kind-Training begonnen. Das heißt, wir haben an der positiven Beziehung gearbeitet, haben auch Sitzungen gemeinsam gestaltet, wo wir über Stärken von Luca gesprochen haben, die zusammen erarbeitet haben mit den Elternteilen.
Und welche? Was sind das so? Und wie alt ist er?
Der ist 9. Stärken sind hilfsbereit, sehr lustig, oft fröhlich, gut gelaunt, kreativ, also die Eltern sagen, der baut ganz, ganz tolle Sachen mit Lego und malt, zeichnet ganz toll. Ja, einfach auch so eine Spontanität im Alltag. Das ist eben dann die positive Seite dieser Impulsivität. Man weiß nicht so richtig, was kommt, aber das ist ja auch total spannend und eben interessant. Ja, das waren so Stärken, die wir dann zusammen erarbeitet haben. Und Es ging eben auch darum, die Eltern dazu anzuleiten, ihn ganz viel auch im Alltag zu loben und auch zu sehen, was er alles total gut macht. Weil das manchmal so ein bisschen verloren geht, wenn eben die Probleme so überhand nehmen. Und die Eltern dann eben auch eher auf die Probleme sehen, was ich verstehen kann, wenn die sehr belastet sind und dann aber gar nicht mehr so richtig die positiven Seiten ihres Kindes wahrnehmen können. Das tut dann beiden gut. Also auch den Eltern tut es gut zu sehen, ach Mensch, das ist ja ganz viel Schönes und Tolles an meinem Kind. Dann freuen die sich auch, wenn die das so wiederentdecken können. Das war da auf jeden Fall sehr schön. Dann haben wir gemeinsame Familienregeln erarbeitet. Also das gab natürlich Regeln, aber die waren irgendwie nicht so klar ausgesprochen, eher so ein bisschen implizit und auch mal so ausgelegt. Und das haben wir versucht zu schärfen und zu klären. Da haben wir einen gemeinsamen Termin gemacht, auch mit dem kleineren Bruder noch. Also da waren dann alle dabei. Das war auch sehr schön zu sehen, weil der Luca das total eingefordert hat. Also der hatte da Freude dran und fand das super, dass endlich klare Regeln bestehen und der irgendwie auch weiß, was er zu erwarten hat, wenn er das eine oder das andere tut.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, wie oft aufgeräumt werden muss und was eigentlich Aufräumen bedeutet. Also was heißt das, wenn ein Zimmer aufgeräumt ist? Das können ja sehr unterschiedliche Definitionen sein. Und wenn dann alle mal das, es geht dann, wird dann sehr kleinteilig. Also dass man wirklich sagt, okay, muss denn das Lego da oder da stehen? Dass man so richtig ganz, ganz, ganz konkret sich das anguckt. Aber dann wissen auch alle, das ist die Regel und ist die Regel jetzt eingehalten oder nicht, dann gibt es weniger Diskussionen auch im Alltag.
Ja, Struktur, Regeln, schnelle Konsequenzen, das sind ja wichtige Bestandteile des sich verändernden Familienlebens, wenn dann jemand ihnen zur Seite steht. Und offensichtlich war jetzt bei Luca die Sache mit der Struktur nicht ganz so wichtig, aber die Regeln, die haben was verändert.
Ja, die Veränderung ist dann insofern eingetreten, als dass es weniger Streit gab. Die Eltern sind viel klarer auch in ihrer Haltung geworden, weil auch oft hilft ja diese Struktur nicht nur den Kindern, sondern auch den Eltern. Die wissen, was sie zu tun haben und müssen nicht mehr in jeder stressigen Situation sich irgendwas überlegen oder darüber nachdenken, wie war jetzt nochmal die Regel, sondern es ist im Vorhinein auch klar. Und das reduziert die Hilflosigkeit und eben auch die hilft dabei, dass die Eltern auch in der Erziehung eine klarere Haltung auch vertreten, auch gegenüber dem Kind. Und das wiederum hat sehr schnell auch die Konflikte zwischen Eltern und Kind deutlich reduziert.
Wow.
Natürlich immer zusammengedacht, auch mit den positiven Konsequenzen. Also ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass man immer wieder darauf hinweist, bitte auch immer loben. Wenn, also das ist so meine Grundregel, das Kind hat ein Lob verdient, wenn es etwas tut, wenn umgekehrt es getadelt oder kritisiert werden würde, wenn es das nicht tun würde. Also das heißt auch für Selbstverständlichkeiten, also das, was die Eltern da selbstverständlich definieren, sollte immer gelobt werden, damit die Kinder eine Rückmeldung bekommen, so und so ist es richtig und meine Eltern sehen das auch, dass ich mich anstrenge.
Wo stand Luca jetzt denn zum Schluss? Wie lange war er da und wie ging es ihm dann? Was hat sich da für ihn getan?
Ja, also er hat zwischendurch noch was anderes gemacht. Das hatte sehr, sehr gut gepasst. Er hat nämlich in einer ergotherapeutischen Praxis ein Training der sozialen Kompetenzen in der Gruppe absolvieren können. Das ist einfach was ich so in der Praxis aus organisatorischen Gegebenheiten nicht so anbieten kann. Und das passte wunderbar zusammen. Und da scheint er auch sehr profitiert zu haben. Das war auch eine gute Zusammenarbeit mit der ergotherapeutischen Praxis und die haben einfach seine sozialen Kompetenzen nochmal gestärkt. Und dadurch hat er dann eben auch positive Erfahrungen in den Kontakten mit Klassenkameraden geknüpft. Das hat ihn auch nochmal sehr verstärkt in dem, was er da gelernt hat, dass das auch funktioniert und hat sicherlich auch nochmal zu der Beruhigung zu Hause beigetragen, dass er einfach auch da weniger gelitten hat und weniger belastet war durch diese Kontakte.
Daran wird ja auch deutlich, wie wichtig im Grunde das gesamte Umfeld ist. Arbeiten Sie da dezidiert mit LehrerInnen zusammen und jetzt hier in dem Fall mit der Ergotherapeutin? Also haben Sie da immer sozusagen das ganze Umfeld mit vorm Auge?
Ja, ich versuche das. Das ist leider was nicht so gut abgebildet ist in unseren Möglichkeiten, das auch abzurechnen. Also das ist einfach eine Besonderheit in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie, dass nicht nur bei ADHS, aber besonders, würde ich sagen, bei diesem Störungsbild eben so eine Kooperation auch über die verschiedenen beteiligten Personen hinweg total wichtig ist. Und ja, man muss einfach immer schauen, wie gut das möglich ist. Also auch LehrerInnen sind sehr belastet und haben oft wenig Zeit. Und dann ist es schön, wenn es zu einem Austausch kommt, telefonisch. Im allerbesten Fall gibt es mal ein gemeinsames Gespräch. Aber das ist tatsächlich einfach oft schwer umzusetzen, einfach organisatorisch. Und genauso ist es auch mit der Ergotherapeutin. Also wir haben da jetzt einen guten Kontakt gehabt. Ich habe mich da auch gut durch sie informiert gefühlt, was passiert bei ihr. Das ist der Best Case.
Okay.
Man muss aber manchmal auch damit leben, dass es ein bisschen weniger Kooperationsmöglichkeiten gibt. Und dann ist es auch okay. Das heißt nicht, dass man nichts erreichen kann.
Wir haben jetzt hauptsächlich über Kinder gesprochen. Natürlich denken wir bei ADHS auch an Jugendliche, weniger an Erwachsene. Was unterscheidet sich da eigentlich in der Psychotherapie, in der Therapie und in der Psychotherapie?
Also in der Psychotherapie in Bezug auf Jugendliche mit ADHS ist es einfach so, dass die Eltern nicht mehr so stark einbezogen werden. Also diese Veränderung des Erziehungsverhaltens spielt da eine deutlich geringere Rolle. Es ist dann nach meiner Erfahrung oft auch wichtig aufzuklären, also das, was vielleicht bei den Kindern, bei den Kindern eben nicht immer so das Interesse da ist, was habe ich überhaupt, was ist das überhaupt, das ist dann eben bei den Jugendlichen deutlich vorhanden. Und die sind oft dankbar eben auch dafür, dass ihre Schwierigkeiten erklärbarer werden und für sie selber auch verstehbarer werden. Und das alleine hilft dann auch schon vielleicht auch, um zu überlegen, was sind denn Strategien, wie kannst du dich denn, was kannst du an deinem Arbeitsplatz in deinem Zimmer verändern, wie sieht dein Schreibtisch aus, solche ganz eigentlich banalen, aber dann manchmal doch vielleicht nicht so klaren Empfehlungen sind da hilfreich. Genau, also es geht dann eher darum, auch zu stärken in Bezug auf den Umgang mit den Schwierigkeiten, als jetzt eben die Schwierigkeiten an sich wegzumachen. Das geht ja eben nicht so gut, sondern eben eher damit zu leben zu lernen. Und dann finde ich, ist nochmal ein anderer Bereich. Also es gibt eben die Jugendlichen, die vielleicht auch schon eine Diagnose mitbringen, weil sie schon mal als Kind irgendwo waren und dann aber nochmal vielleicht auch wegen anderer Schwierigkeiten in die Psychotherapie kommen. Aber es wird dann klar, da gibt es eben auch noch diesen Anteil ADHS, der eine Rolle spielt. Und dann gibt es das manchmal auch, das erlebe ich dann eher noch so als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin bei Heranwachsenden, also so schon über 18-Jährigen. Vielleicht in meiner Erfahrung auch eher bei weiblichen als bei männlichen PatientInnen, dass erst im Verlauf der einer Psychotherapie bei mir klar wird, ach, da gibt's ja doch Hinweise auf ein ADHS und da sollten wir vielleicht noch mal genauer hinsehen. Und es ist vielleicht auch nie wirklich früher aufgefallen oder so beachtet worden und eben auch keine Diagnostik dann gelaufen. Und da sind dann die Patientinnen oft sehr, sehr dankbar eben auch für eine Diagnosestellung, weil sie auch ein Verständnis haben.
Das Störungsbild ist ja wirklich viel betrachtet worden. Wir finden dazu Beiträge und Berichte in der Presse. Und das heißt, da ist so eine Aufmerksamkeit da, von der ich annehme, dass sie sich auch auf die Forschung und die Beschäftigung mit der Diagnose und der Behandlung ausgewirkt hat. Was haben Sie denn da wahrgenommen? Also Sie sind ja schon in diesem Bereich sehr aufmerksam, nehme ich an. Und was hat sich da getan? Welche Entwicklung würden Sie da beschreiben?
Ich glaube, ich würde die Entwicklung sogar eher umgekehrt beschreiben. Ich glaube, dass es eher erst das Interesse in der Forschung schon viel früher da war, als dann auch in der Öffentlichkeit. Das ist eher mein Eindruck. Also ich habe den Eindruck, dass es eben in der Öffentlichkeit jetzt einigermaßen stabil ein wichtiges Thema ist. Also ich glaube, es gibt vielleicht jetzt andere Störungsbilder, die eher so ein Hype in Anführungsstrichen erleben in der öffentlichen Zuwendung. Und ADHS ist gleichbleibend interessant.
Und was hat sich getan in Bezug auf Diagnose und Therapie?
In den letzten 15 Jahren vielleicht eher, dass das Thema auch im Erwachsenenbereich etwas mehr Aufmerksamkeit findet, also im Bereich der Psychotherapie für Erwachsene. Und dass da auch zunehmend Bewusstsein dafür da ist, für diese Diagnose überhaupt und dafür, dass es auch wichtig ist, diese Diagnostik auch im Erwachsenenbereich durchzuführen.
Genau. Denn dazu gibt es ja auch aktuelle Zahlen. Ungefähr 50% der mit ADHS diagnostizierten Kinder, genau, haben im Erwachsenenalter erhebliche Probleme. Lange galt ja ADHS auch als Kinderkrankheit. Das heißt also, hier tut sich gerade auch etwas in Bezug auf die Wahrnehmung, wie weit ADHS eigentlich verbreitet ist. Wie nehmen Sie das wahr?
Ja, ich nehme das so wahr, dass eben auch, es gibt ja immer wieder auch Prominente, die sich dazu äußern oder bekennen und eben über ihre ADHS-Diagnose sprechen, die eben auch erwachsen sind und eben klar machen, ja, das habe ich immer noch. Also ein Störungsbild, was sich verändern kann, wenn man älter wird. Aber das heißt nicht unbedingt, dass es eben alleine, dass man so ganz automatisch da rauswächst. Es gibt eben auch viele Erwachsene, die weiterhin Probleme haben mit der Konzentration, mit der Struktur, auch mit Impulsivität oder Unruhe, so einer inneren Unruhe vielleicht auch. Und das zeigt sich manchmal ein bisschen anders, als man das so im Kinderbereich gewohnt ist. Und deswegen ist es vielleicht auch nicht immer so klar einzuordnen. Und da habe ich aber den Eindruck, dass dafür mehr Bewusstsein geschaffen wird in der Öffentlichkeit.
Was haben Sie selbst über ADHS jetzt in den letzten Jahren, in denen Sie praktizieren, gelernt?
Was habe ich darüber gelernt? Ich habe gelernt, dass es sehr erfüllend sein kann, mit Kindern und deren Eltern zu arbeiten in diesem Bereich. Wenn man die Grenzen achtet dessen, was man verändern kann. Also wenn man so frisch in die Ausbildung oder die Weiterbildung als Psychotherapeutin startet, dann hat man vielleicht auch manchmal die Idee, was alles möglich ist und was veränderbar ist. Und ich glaube, das ist gerade bei diesem Störungsbild auch gut immer zu sehen, wo auch Akzeptanz wichtig ist und trotzdem Veränderungsmöglichkeiten natürlich optimistisch zu prüfen, aber eben auch als Psychotherapeutin zu erkennen, dass man manchmal sagen muss, so, das ist jetzt einfach so, liebe Eltern, das bleibt auch anstrengend. Da können wir jetzt nicht so viel mehr dran ändern und versuchen Sie sich auch damit auseinanderzusetzen, dass Sie ein besonderes Kind haben, was eben besondere Stärken und besondere Schwächen mit sich bringt.
Vielen Dank für das Interview.
Sehr gerne.
Das war der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Realisiert von Christiane Zwick, Stories und Impulse. Redaktion Christina Jochim und Simon Hübner. Mehr zu den Themen dieser Folge finden Sie in den Shownotes und auf der Webseite der DPTV. Abonnieren können Sie Leben als Veränderung überall da, wo es Podcasts gibt. Jeden Monat gibt es eine neue Folge. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn gerne weiter. Wir freuen uns auch über Rückmeldungen und Anregungen. Sagen Sie uns, welches Thema Sie interessiert. Die Mailadresse lautet podcast@dptv.de.